Ihr Lieben, vor nicht ganz 4 Wochen hat unser Matthias, unser Ältester, seine Zoe geheiratet. Matthias übersetzt Geschenk Gottes, Gabe Gottes, Zoe übersetzt Leben. Unser Matthias, unsere Gabe Gottes, hat also seine Zoe, Leben, geheiratet. Als wenn das keine guten Voraussetzungen für eine dauerhafte und glückliche Ehe sind. Beim Kaffee kam ich mit einer Freundin des Brautpaares ins Gespräch. Da ging es ebenfalls um Ehe. Sie staunte nicht schlecht, als sie hörte, dass Elfriede und ich seit 47 Jahren verheiratet sind, und wollte dann wissen, was eine gute Ehe ausmacht. Mir ging alles Mögliche durch den Kopf: dem Partner Freiheit einräumen, also nicht krallen, nicht vereinnahmen wollen, denn die Reaktion auf Vereinnahmen ist immer Abwehr, ganz klar. Das und so manches andere habe ich ihr gesagt. Und dann habe ich dieser jungen Frau von unserem Geheimnis erzählt, von unserer Ehe zu dritt, dass bei uns ein Dritter im Bund ist, Jesus Christus. Das hat natürlich Fragen bei ihr aufgeworfen. Sie wollte das genauer wissen, und ich durfte ihr aus meinem Leben erzählen, wie ich Christ geworden bin, dass man sich Jesus ganz und gar anvertrauen darf, dass er dann in uns einzieht und seine Kraft entfaltet, dass man dadurch wirklich ein neuer Mensch wird mit Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Mir war wichtig, ihr zu sagen, weder meine Frau noch ich sind Garanten für eine gute Ehe. Es ist jener Dritte im Bund, der uns sensationell gut durch unsere gemeinsamen Jahre gebracht hat. Ich kann und will hier nicht das ganze Gespräch weitergeben. Ich weiß auch nicht, ob mein Erzählen bei jener jungen Frau etwas anstoßen konnte. Aber auf alle Fälle freue ich mich auf weitere Begegnungen, auf Begegnungen mit ihr, die es sicher geben wird. Ihr Lieben, Jesus ist das Beste, was einem passieren kann. Deshalb lasst uns heute der Frage nachgehen: Wer ist dieser Mann, der in kein Schema passt? Warum ist er so wichtig, und zwar für jeden Menschen? Warum müssen wir unbedingt ihn in unserem Leben haben? Fangen wir bei seinen Zeitgenossen an, was die über ihn sagten. Für viele war er der Zimmermann von nebenan, also nichts Besonderes, nicht besser oder schlechter als sie selbst. Später nannten ihn welche einen Fresser und Weinsäufer, andere einen Brotkönig oder Wunderheiler. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es in der Theologie die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Dahinter steckte der Gedanke: Wenn wir den historischen Jesus entdecken könnten, so wie er wirklich gelebt hat, dann wüssten wir genau, wer er ist. Der historische Jesus, in meinen Augen viel zu wenig, um beantworten zu können, wer er wirklich war und ist. Was wird denn heute so über ihn gesagt? Die Psychotherapeutin und Theologin Hannah Wolf nannte ihn den ersten richtigen Mann. Warum? Weil er sowohl das Männliche als auch das Weibliche in sich vereint. Jesus mit dem Besten aus Mann und Frau. Hannah Wolf. Der große indische Staatsmann Mahatma Gandhi sagte über ihn: Jesus nimmt in meinem Herzen den Platz eines der großen Menschheitslehrer ein. Jesus ein Pädagoge, ein Lehrer und Menschenversteher. In evangelische Unterweisung, Wundergeschichten der Bibel in der Grundschule vertritt Walter Hartmann die Meinung, dass Jesus Mensch war und nichts als Mensch. Wäre Jesus nur ein Mensch gewesen, dann könnte ich euch heute Morgen genauso gut aus Grimms Märchen vorlesen. Da können wir auch manches Spannende, manches über das Leben erfahren. Ich schaue lieber in die Bibel. Und da bin ich nochmal bei Petrus, wenn er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So lautet das Zeugnis der Heiligen Schrift. So gaben es die Kirchenväter weiter. Und so oder ähnlich lautet auch das Zeugnis der Gemeinde Jesu bis heute. Jesus, Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wer also war und ist Jesus wirklich? Ich möchte mit euch über einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief nachdenken. Dort beantwortet Paulus unsere Frage auf einzigartige Weise. Kurz zum Hintergrund. Die Gemeinde in Kolossae war nicht durch Paulus gegründet worden. Ihm wurden von dort aber Dinge bekannt, die ihm Bauchschmerzen bereiteten. Interessant ist nun, dass Paulus sich nicht auf das stürzte, was ihm missfiel. Stattdessen malte er ihnen Jesus groß vor Augen. Wie er das machte, finden wir in Kolosser 1, 15 bis 20. Ich lese es uns nach der Übersetzung der Basisbibel. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Zuerstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Soweit Kolosser 1, 15 bis 20. Schauen wir uns die einzelnen Aussagen wieder näher an. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist doch die Not, dass Gott unsichtbar ist. Darum kann er ja angezweifelt und geleugnet werden. Darum auch die Bemühung sämtlicher Religionen, Gott irgendwie sichtbar zu machen. Der Mensch auf der Suche nach Gott. Ihr Lieben, wir brauchen nicht länger zu suchen. Gott hat Jesus, seinen Sohn, zu uns gesandt. Dieser ist das Ebenbild, also die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Ebenbild meint ganz wörtlich Bild. Es meint Gleichsein, meint Wesensgleichheit zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn. Deshalb konnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist gekommen, damit wir durch ihn den unsichtbaren Gott kennenlernen. Durch Jesus wissen wir, dass Gott uns mit einer unendlichen Liebe sucht und wirklich unser Vater sein möchte. Wenn wir Jesus anschauen, wie er denkt, wie er redet, wie er handelt, dann wissen wir zutiefst, genauso ist Gott. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Paulus gebraucht hier einen interessanten Begriff. Er spricht vom Erstgeborenen und nicht vom Erstgeschaffenen. Christus wurde also nicht geschaffen. Er ist der Erstgeborene. Das hat mit Zeit wenig zu tun, sondern weist auf seinen Rang hin, auf seine alles und allen überlegene Stellung. Das wird nun mit weiteren Aussagen untermauert. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Bitte hören wir und verstehen wir, durch Jesus wurde alles geschaffen, was ist. Deshalb ist er nicht Teil der Schöpfung, er ist ihr Urheber. Durch die Macht, die in ihm wohnt, gibt er allem Geschaffenen Gestalt und Sinn. Und es ist alles zu ihm hingeschaffen. Du und ich, der gesamte Kosmos, zu ihm hingeschaffen. Unser aller Ziel ist also Jesus Christus. Darum steht er über allen Thronen, über allen Herrschaftsbereichen, über allen Mächten und Gewalten. Die Machthaber dieser Welt, die so großspurig daherkommen und niemanden über oder neben sich gelten lassen, sie sollen sich nur nicht täuschen. Jesus ist ihnen über. Genauso wie er der ganzen Welt der Engel über ist. Darum verehren wir auch keine Engel, sondern allein Jesus Christus. Das zu sagen, war dem Paulus besonders wichtig. Denn genau hier lag es bei der Gemeinde in Kolossä ja im Argen. Die Leute fürchteten sich. Sie hatten Angst vor den dämonischen Geistesmächten. Vor ihnen wollten sie sich schützen, und zwar durch besondere heilige Handlungen. Allein auf Jesus zu vertrauen, schien ihnen nicht genug. Für Paulus aber war klar, wenn Jesus doch der ist, dem sich alle Existenz verdankt, dann steht er über allem. Dann ist alles von ihm abhängig. Dann hat Jesus das Sagen und nicht irgendwelche Geister. Dann kann und darf die Gemeinde in Kolossä aufatmen und sich bei ihm bergen. Ich weiß nicht, wie deine Ängste aussehen. Ich weiß nicht, was dich verunsichert. Aber eines weiß ich genau. Der Herr ist Jesus. Er ist Herr über alle unsere Ängste. Er ist die Macht über alle Mächte. Darum ihm allein die Ehre. Das wird nun noch verstärkt durch weitere Aussagen. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Jesus hat keinen Anfang, sondern lebt aus Ewigkeit in Ewigkeit. Darum konnte er auch sagen, ich bin schon bevor Abraham da war. Jesus präexistent und der, in dem alles Bestand hat und der diesen Kosmos ordnet. Das mag zurzeit noch gegen den Augenschein sein, denn unsere Welt trägt ja genug chaotische Züge. Aber als an Jesus Christus Glaubende wissen wir, nicht vermuten wir oder wünschen wir uns, nein, wissen wir, dass er den Heilsplan des Vaters konsequent zu Ende bringt und mit seiner Schöpfung ans Ziel kommt. Bisher hatte Paulus Jesus in seiner Beziehung zu Gott und zu allem Geschaffenen gerühmt. Nun entfaltet er Jesu Beziehung zur christlichen Gemeinde. Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ihr Lieben, ich staune. Der, der alles überragt, ihm liegt besonders die Gemeinde am Herzen. Die Gemeinde, die so gar nichts Imponierendes hat, mit der man oft so gar keinen Staat machen kann, die aus Sündern und mit Fehlern behafteten Menschen besteht. Ich staune deshalb, weil jeder Weltherrscher sich doch eine Elite zusammensucht, also die Begabtesten, die Brauchbarsten, die Besten, die Stärksten. Jesus tut genau das Gegenteil. Er sucht die, die nichts sind, denen es an manchem mangelt, die immer wieder auch versagen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, also mich und dich. Für mich kann ich sagen, für dich bin ich vorsichtig. Ausgerechnet uns macht er zu seinem Leib. Gemeinde, Kirche ist also keine menschliche Gründung. Sie verdankt sich allein Jesus Christus. Kurze Erklärung, der Begriff Kirche, Kyriake, leitet sich von Kyrios und Akuein ab. Kyrios, das wissen wir, bedeutet Herr, Akuein bedeutet hören. Kirche, Gemeinde ist also die, die auf den Herrn hört und die dem Herrn gehört. Du und ich, wir gehören also keinem Verein an, in dem irgendwelche religiösen Interessen befriedigt werden. Wir sind Leib Christi, von ihm, vom Haupt, vom Kopf her gesteuert. Daraus ergibt sich, wir empfangen unsere Anweisungen allein vom Herrn. Also nicht von irgendwelchen Menschen, nicht vom Zeitgeist und nicht von dem, was gerade in bzw. mehrheitsfähig ist. So nach dem Motto, die Welt gibt vor und die Gemeinde hechelt hinterher. Wir hören auf Jesus und sein Wort, dokumentiert und beglaubigt in der Bibel. Eine Kirche, für die die Bibel nicht mehr allein und ausschließlich verbindlich ist, ist keine christliche Kirche mehr. Jesus das Haupt, wir sein Leib. Das bedeutet dann weiter, unser Herr ruft durch uns andere in seine Gemeinschaft und damit in die Einheit der Glieder untereinander. Deshalb muss gesagt werden, es gibt keine Einzelgänger in der Gemeinde. Niemand kann isoliert leben, denn ein getrenntes Glied wäre ja vom Blutkreislauf, vom Kraftzufluss abgeschnitten und müsste sterben. Darum ist die geistliche Einheit der Gemeinde lebensnotwendig. Nun heißt es weiter im Text, er ist der Anfang, der erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Jesus Christus, der Anfang alles Geschaffenen und nun auch der Anfang der Neuschöpfung. Er ist es deshalb, weil ihn nicht mal der Tod hat halten können. Jesus ist auferstanden und lebt. Das konnte er, weil er ohne Sünde war. Und so kann nur er von sich sagen, ich war tot und siehe, ich lebe für immer und ewig und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Eigentlich ist der Tod ja unausweichlich. Tod meint wörtlich Untergang. Aber durch seine Auferstehung setzt Jesus einen Neuanfang. Das bedeutet für uns, ja, wir müssen zwar noch sterben, aber da wir ja zu ihm, zu seinem Leib gehören, bekommen wir, wie ich gerne sage, den Tod, wie er üblicherweise verstanden wird, gar nicht erst zu Gesicht. Denn wir gehen vom Leben zum Leben. Jesus hat in seiner Allmacht die Großmacht Tod vernichtet. Damit ist er wirklich in jeder Hinsicht der Erste. Da Jesus den Tod besiegt hat, hat er Anspruch auf die höchste Herrschaft. Und das, wir haben es vielleicht noch im Ohr, ist ganz im Sinne Gottes. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Luther übersetzt, es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Ihr Leben, die Fülle, alle Fülle, die ganze Fülle wohnt in Christus und nur in Christus. Also nicht in irgendwelchen Religionen oder sonstigen Weltanschauungen. Mit Christus haben sie ihr Ende gefunden. Darum Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Niemand außer Jesus kann retten. Und das unterstreicht nun auch der Schlussvers unseres Textes. Gott wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In Jesus sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Gott wollte, es gefiel Gott, es war und ist der Wille Gottes. Was denn? Dass er durch Jesus Christus alles mit sich versöhnte. Das Wort versöhnen beinhaltet ein durch und durch anders machen. Gott verändert die Lage des Menschen völlig. Bisher lag der Mensch durch seine Sünde im Streit, in Feindschaft, im Kampf mit Gott. In Christus beendet Gott diesen Krieg und bietet uns umfassenden Frieden an. Versöhnung ist Ende der Feindschaft, ist Friedensschluss. Gott kämpft nicht mehr todbringend gegen den Sünder. In Jesus zieht er uns aus Liebe an sein Herz. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Dazu ein letzter Gedanke. Hier steht alles. Also nicht nur die Christen und auch nicht nur die Menschheit wurden versöhnt, sondern Tabanda. Das Weltall, der Kosmos, einfach alles. Ihr Lieben, so einzigartig gewaltig steht Jesus Christus über allem. Und wir müssen nie wieder Angst haben, dass Gott uns vom Heil ausschließen könnte. Für unsere ewige Errettung garantiert unser Herr Heiland und Erlöser Jesus Christus. Amen.